Guten Morgen. Es ist warm, also ich lade euch ein, aufzustehen kurz, dann habt ihr die Möglichkeit, die Luft ein bisschen in Bewegung zu bringen. Und könnt euch gerne bewegen und bequem wieder hinsetzen und dann geht's gleich los. Ich möchte mich auch abmelden für die nächsten Sonntage. Nächsten Sonntag bin ich in Westerwald für einen Predigtdienst. Das ist eine Gemeindegründung. Ich bin da auch eingeladen, am Nachmittag ein bisschen was zur Gemeindegründung zu sagen mit den Leitern dort und fahre deswegen Samstagabend hoch und Sonntag irgendwann wieder runter mit der ECE. Und dann sind wir in Irland den Rest des Monats für die zwei Sonntage. Also wir sehen euch im September wieder, Anfang September. Deswegen wollte ich auch die Möglichkeit auch nutzen, heute fortzusetzen mit unserer Themenreihe Markus-Evangelium. Fortlaufend dadurch, das sind jetzt im Teil 5 und werden wir heute die Kapitel 3 ab Vers 7 bis Ende des Kapitels betrachten. Wir haben gesagt, dass das Markus-Evangelium, sollen wir nicht denken, dass das ein Evangelium ist über Markus. Es ist von Markus geschrieben und es ist ein Buch, ein Bericht über Jesus Christus. Also die Evangelien geben uns verschiedene Sichten über die eine Person, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, vier Berichte, Zeugnisberichte über eine Person. Und jeder hat das gemeinsame Ziel der Schreiber Johannes fasst es auch gut zusammen in Johannes 20, Vers 31, das Ziel von dieser Evangelienschreiber, die wir bekommen haben, Vers 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also nicht nur, um einen schönen Bericht zu haben über einen guten Mensch, der mal gelebt hat, sondern ein Ziel, dass sie Jesus Christus auch persönlich kennenlernen und an ihn glauben und ihm nachfolgen. Und das ist das Thema, was Markus auch hier rausholt. Wir haben auch erkennen dürfen, dass Markus schreibt seinen Bericht auch wie... Er liefert uns Beweismaterial, dass das stimmt, dass Jesus der Christus ist, dass er wirklich ist, was er behauptet zu sein. Und deswegen können wir an ihn und sollen wir an ihn glauben, damit wir ewiges Leben haben. Und bis jetzt hat Markus so eine Überschrift, Jesus hat Autorität, hat er uns gezeigt, über welche Bereiche Jesus Autorität hat. Krankheit. Er kann Dämonen austreiben, er ist Herr, hat Autorität in der Lehre, er hat die Autorität, Sünde zu vergeben, er kann Menschen rufen in seine Nachfolge, er kann die Traditionen und die kulturellen Normen konfrontieren und sagen, so nicht, sondern so sollten wir es machen zur Ehre Gottes. Und wir merken, dass er die höchste Autorität hat. Und weil er die höchste Autorität hat, deshalb hat er auch Anspruch auf unser Leben. Aber trotz all dieser Beweise, die wir in den ersten zwei Kapiteln bis jetzt gesehen haben, trotz all dem glauben die meisten Leute nicht, dass das jetzt Jesus ist. So viele Beweise und nicht nur... nicht nur in dem, was Jesus getan hat, auch andere Beweise, Markus 1, Verse 2 und 3. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meine Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg, den Herrn. Also der Prophet Jesaja hat prophezeit, dass Johannes kommen wird, einer kommen wird, der den Weg vorbereitet wird für den Herrn. Der Prophet Jesaja hat Zeugnisse geliefert. Wann war das? 1000 Jahre vorher. Johannes der Täufer. Wir haben es, wie Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes. Markus gibt uns das in Kapitel 1, Vers 7. Er verkündete, nach mir kommt einer. Johannes sagt, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seinen Sandalen zu lösen. Also Johannes der Täufer hat Zeugnis gegeben, dass nach ihm einer kommen wird. Und das ist derjenige, auf dem ihr hören sollt, der Autorität hat. Und Gott vom Himmel, in Markus 1, Vers 11, dann haben wir die Worte von Gott, dem Vater selber. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Eine Stimme, nehmen wir an, auch eine hörbare Stimme, wo Menschen gewusst haben, sollten gewusst haben, dass Gott jetzt sagt, das ist mein Sohn, bestätigt durch den Heiligen Geist. Und dann diejenigen, die am lautesten waren, die gesagt haben, das ist Jesus Christus, waren die Dämonen. Die Dämonen, die in den Menschen waren, die besessen waren. Ein Beispiel in Kapitel 1, Vers 24. Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zugrunde zu richten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, haben dann die Dämonen gesagt. Und Jesus sagt, schweig, befahl ihn Jesus, verlass diesen Mann. Und Jesus hat die Dämonen verboten, das zu tun, was eigentlich die anderen hätten tun müssen. Zu bezeugen, dass das hier wirklich Jesus, der Christus ist, der Sohn Gottes. Weil der Zeit noch nicht gekommen war, dass Jesus wurde auch nicht von Dämonen ausgerechnet, dass die Zeugnis geben über ihn. Und er wird auch von seinem Volk abgelehnt. Und wenn wir später im Buch Markus lesen, dann sehen wir, dass sein Volk ihn ablehnt und sogar, dass sie ihn kreuzigen. Ja, Zeugnisse von Jesaja, der Prophet, von Johannes der Täufer, Gott vom Himmel, von den Dämonen, von Jesus selber in dem, was er gesagt und getan hat, Menschen geheilt, Dämonen ausgetrieben, wie er gesprochen hat, gelehrt hat, wie einer, so jemand haben sie noch nie gehört. Und trotzdem die richtige Reaktion auf diese Beweise lesen wir im Buch Markus erst in Markus 15, 39, fast am Ende des Buches. Markus 15, 39, wo jemand sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Wer war das? Ein prominenter Jude? Jemand, der studiert hat und gewusst hat? Nein, ein Römer. Ein römischer Soldat, der Jesus am Kreuz beobachtet hat. Und aus menschlichem Munde Markus Evangelium das erste Mal gesagt hat, das ist der Jesus. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Ja, dann lesen wir dann am Ende von, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, Kapitel 3, Vers 6. Die Pharisäer jedoch fasten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Zwei Gruppierungen hier, die entschieden haben, Jesus muss weg. Die Pharisäer, die religiös motiviert waren, und dann diese andere Gruppe von Herodes, die politisch motiviert waren. Aber obwohl diese zwei Gruppierungen nicht viel miteinander gemeinsam gehabt hätten, in normaler Situation, den gemeinsamen Ziel haben sie gehabt, dieser Jesus muss weg, wir müssen ihn abschaffen. Weil die Juden, die Pharisäer haben gemerkt, das, was Jesus lehrt, das passt nicht mit unserem System. Wenn das sich ausbreitet hier, was er lehrt, dann ist es mit unserem Judentum fertig. Dann ist es fertig mit dem, wofür wir hier stehen. Unser religiöses System ist vorbei. Und so sind wir in Kapitel 3, Vers 7. Und ich nehme diesen Abschnitt von 7 bis 12. Das ist eine Zusammenfassung von Markus über dem, was wir bis jetzt gesehen haben, oder Themen, die wieder vorkommen, die wir schon gesehen haben. Ab Vers 7, Jesus sucht sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine große Zahl von Menschen aus Galiläa folgte ihm, auch aus Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet jenseits des Jordans und aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von all dem gehört hatten, was er tat. So, wir sehen hier, aus Sicherheitsgründen muss Jesus sich zurückziehen. Da sind einfach so viele Menschen, das ist nicht mehr sicher für ihn. Sie drängeln ihn und er muss sich zurückziehen. Die anderen wollen, dass er verhaftet wird, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Und in Vers 7 lesen wir von Jüngern, aber dann später in diesem Kapitel, ab Vers 13, lesen wir davon, dass Jesus die Jüngern ruft, die 12 Aposteln einsetzt. Also warum werden hier schon Jünger erwähnt? Wir lesen, Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Also davon wissen wir, da waren schon Jünger bei ihm, waren Nachfolger, Leute, die vorher bei Johannes waren, die ihm gefolgt sind. Johannes 1, 35 bis 51, da lesen wir von Namen, die auch nochmal vorkommen. Und wenn wir die Namen hier zusammenzählen, die auch schon erwähnt wurden, in Kapitel 2 von Leuten, die Jesus gerufen hat, ihn zu folgen, da wissen wir, dass zu diesem Zeitpunkt dabei mit ihnen waren Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, Matthäus, Philipp und Nathanael. Also das waren schon 7 dabei. Und darunter dann auch eine große Zahl von Menschen, lesen wir in Vers 7. Eine große Zahl von Menschen aus Galiläa folgten ihnen. Aber die kamen dann auch von weiter her. Galiläa aus Idumäe, das ist ein südliches galiläisches Gebiet, ein jüdisches, religiös jüdisches Gebiet. Und dann diese zwei Orte, Tyros und Sidon, die sind im Nordwesten und das sind hauptsächlich heidnische Gebiete. Und die kommen sogar dann aus Jerusalem, also aus der Hauptstadt, wo auch die religiöse Kenner waren und kamen, um das zu forschen, was ist hier dann los bei euch? Ja, wer ist das jetzt, der so viel Unruhe bei euch verursacht und mit dieser komischen Lehre, die eigentlich in ihren Köpfen entgegengesetzt war mit dem, was sie vertreten haben. Eine große Zahl von Menschen aus überall her. Manche kamen, um seine Kraft selber zu beobachten oder zu empfangen, geheilt zu werden. Andere kamen, um zu sehen, was da los war, die böse Geister gehabt haben und die Geister wurden ausgetrieben. Die Reaktion eigentlich ist interessant zu beobachten, dass manche kommen aus Interesse, einfach zu sehen, was da los ist. Aber wir sehen, dass die Dämonen, die waren nicht neugierig, die wollten nicht in der Nähe von Jesus sein. In Jakobus 2, Vers 19 sagt Jakobus, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Die zittern, warum? Weil sie wissen, dass Gott selber in ihrer Gegenwart ist durch den Sohn, da auch Gott ist. Und es war nicht einfach ein Neugier. Sie haben gezittert, weil sie in Gottes Gegenwart waren. Ich lese dann weiter ab Vers 9. Die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Deshalb befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereit zu halten. Vers 10. Weil er nämlich so viele heilte, drängten sich alle, die ein Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Da sehen wir wieder die Motivation von Leuten, die geheilt werden wollten und glauben, wenn sie nur berühren. Das kommt auch später, ein paar Kapitel weiter, von dieser Frau, die nur sein Hemd berühren wollte, damit sie geheilt wird. Vers 11. Und wenn die vom bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Sie haben es erkannt. Kein anderer, kein normaler Mensch hier, sag ich mal, der nicht besessen ist, kann das über die Lippen bringen. Aber die Dämonen sagen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entscheidenheit verbot ihnen Jesus, bekannt zu machen, wer er war. Und dann, ja, wir können erkennen hier in diesem kurzen Abschnitt bis Vers 12, ist eine Zusammenfassung über das, was bis jetzt in Markus geschehen ist. Menschen wurden geheilt, Dämonen wurden ausgetrieben, Jesus hat mit Autorität gesprochen. Und dann ab Vers 13 werden die 12 Apostel eingesetzt bis Vers 19. Ich möchte nicht auf jeder Name und jede Persönlichkeit eingehen und beschreiben, was wir über diese Person wissen, aber ich möchte vier Merkmale hier von dieser Männer. Erstmals waren das gewöhnliche Männer, das waren ausgewählte Männer, das waren ermächtigte Männer und das waren dienende Männer. Lass uns mal diesen Text lesen ab Vers 13. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austreiben. Die 12, die er bestimmte, waren Simon, der mir den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diesen beiden nannte er Boanerges, das bedeutet Dönersöhne, Donnersöhne, ja, nicht Döner, sondern Donner, genau, man kriegt schon Hunger, man merkt es, ja. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Gewöhnliche Männer, darunter waren Steuerbeamter, Fischer, klein- und mittelgroße Unternehmer, Menschen aus Galiläa, also aus Galiläa kam aus der Stadt Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist, wo es hieß, kann was Gutes aus Nazareth kommen? Also es war nicht ein Gebiet, wo man sagte, oh ja, wenn man von dort kommt, da schreibt man gute Noten, das sind schlaue Leute. Nein, da hat man eher so ein bisschen abwerfig über diese Person gesprochen. Galiläa. Und er ging nicht, um diese Person zu finden nach Jerusalem, zu den Eliten, zu den Wissenschaftlern, zu den Rabbinern, zu den Sanhedrin. Das waren Männer mit gewöhnlicher Beschäftigungen, gewöhnlicher Begabungen, gewöhnlicher Fähigkeiten. Was sie außergewöhnlich machte, war der Ruf Gottes in ihrem Leben und der Kraft Gottes, die durch sie zum Wirken kam. Gewöhnliche Menschen wie du und ich, wir können von Gott eingesetzt werden, wenn wir bereit sind, ihm in Gehorsam zu dienen. Wenn wir bereit sind, ihm zu dienen mit Demut, mit Freude, mit Gottesfurcht, mit Fleiß und mit Beharrlichkeit, dann kann Gott durch uns als gewöhnliche Menschen auch arbeiten. Das waren gewöhnliche Männer. Zweitens, das waren ausgewählte, das waren bestimmte Männer. In Vers 13, da lesen wir, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte, und sie traten zu ihm. Und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Im Lukas-Evangelium lesen wir eine Parallelstelle, dass Jesus die ganze Nacht davor im Gebet verbracht hat. Und Markus betont, dass die Auswahl der Apostel seinen Ursprung und Jesus festgelegte Absicht hatte. Der Retter hat selbst bestimmt, wer seine Botschafter sein sollen. Sie haben ihn nicht ausgesucht. Er hat sie nicht ausgewählt, weil sie ihnen zufällig irgendwie besonders ins Auge gefallen sind. Er hat sie nicht ausgesucht, weil sie irgendwie auffällig waren wegen ihrer hervorragenden Studienleistungen oder ihr politischen Standpunktes oder weil sie radikaler, risikobereiter Jungs waren. Nein, Jesus hat sie ausgewählt. Und wenn es um die Vorbereitung oder wenn es um die Verbreitung und das Weitersagen des Evangeliums geht, ist Gott derjenige, der seine Mitarbeiter beruft. Und was für ein Privileg es ist für jeder von uns, der ein Christ ist, der ein Botschafter Christi sein darf. Gewöhnliche Männer, ausgewählte Männer und ermächtigte Männer. Diese Männer haben alle ein wundervolles Vorrecht gehabt. Sie waren mit Christus. Sie haben Zeit mit ihm verbracht. Also wie ein Präsident, wenn jemand zum Präsident gewählt wird oder sich stellt als Kandidat, dann kriegt er die Secret Service. Ja? Und die bleiben an ihm, egal wo er hingeht, auch wenn er morgens früh, wie der Obama das immer gemacht hat, ist immer joggen gegangen, da müssen die Secret Service mit ihm joggen gehen. Ja? Die haben deine Seite nie verlassen. Jesus hat Jünger gehabt, sie waren bei ihm, die haben alles miterlebt, was er gemacht hat. Sie haben ihn beobachtet, wie er gebetet hat, wie er Menschen geheilt hat, wie er Wunder getan hat. Sie haben das alles gesehen, hautnah. Was für ein Privileg. Sie waren mit Christus, Zeit mit ihm verbracht, den Alltag mit ihm erlebt. Und er hat sie zum Predigen bevollmächtigt. Sie sollen, die 12 Apostel, die sollten hinausgehen und das Evangelium weitersagen. Er hat sie hier bevollmächtigt, Dämonen auszutreiben. Ein übernatürlicher Dienst. Er hat sie ermächtigt und befähigt, etwas zu tun, was sie nicht in der Lage waren zu tun, ohne dass Gott sie dazu befähigt und ermächtigt. Sie konnten das tun, was sie selbst nicht tun konnten, durch die Kraft, die ihnen von Gott verliehen wurde. Und ich glaube, diejenigen von uns, die einige Jahre mit Jesus unterwegs sind, wir wissen auch aus der Erfahrung, dass wenn Gott ruft, dann befähigt er auch. Wenn er uns etwas auf dem Herzen liegt und wir glauben, ja, ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Aber wir wissen, Gott hat uns klar geführt und er zeigt uns das. Dann wissen wir, wenn wir bereit sind, den Glaubensschritt zu nehmen, konkrete Schritte zu unternehmen und das zu tun, dann befähigt er uns auch. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn wir die Einstellung haben, alleine kann ich das nicht. Wenn wir dann zu Jesus geführt werden und zu sagen, ich kann das nicht, aber du kannst es. Du kannst mich befähigen. Natürlich gibt es auch die andere Seite. Es gibt Leute, die Überzeugung haben, dass sie was machen sollen und wir wissen alle, die können es nicht. Ja, und wenn sie es auch probieren, dann können sie es auch nicht, aber sie glauben, sie haben irgendwie ein Wort vom Herrn bekommen. Da müssen wir auch aufpassen und da sind wir auch beim Thema, wie man Gottes Wille erkennt. Aber wenn Gott ruft, wenn es nicht unsere eigenen Ideen sind, unsere eigenen Vorstellungen, wenn er was für uns vorhat, dann befähigt er uns auch. Er rief in Vers 13, er rief die zu sich und sie traten zu ihm. Er ergriff die Initiative, er hat sie gerufen und sie sind dann zu ihm, im Glauben zu ihm gekommen. Und wir brauchen Glauben, gehorsam Schritte zu nehmen, wenn wir aus menschlicher Sicht uns menschlich gesehen etwas nicht zutrauen. Aber man ganz gewiss ist, dass Gott hat uns bis hierher klar geführt, dann wird er uns auch befähigen. Gewöhnliche Männer, ausgewählte Männer, ermächtigte Männer und viertens, das waren dienende Männer. Wir sehen hier, wir können erkennen drei Aufgaben, die sie bekommen haben. Ab Vers 14, bestimmte 12, die er Apostel nannte. Erstens, sie sollten ständig bei ihm sein. Zweitens, sie sollen seine Botschaft verkünden. Und drittens, sie sollen die Dämonen austreiben in seiner Vollmacht. Also dienende Männer, wie sollen sie dienen? Die dienen erstmal, indem sie nah bei Jesus bleiben. Weil ohne die enge Gemeinschaft mit Christus wird ein Dienst gefühllos, lieblos, leblos, kraftlos. Der Psalmist sagt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Also ich halte mich nah bei Gott und das Resultat ist, ich verkünde dann die gute Nachricht. Ich erzähle von Gott und seinen Taten. Sie sollen nah bei Jesus bleiben. Das war eine Vorbereitungszeit für den Dienst, ein wichtiger Teil von ihrem Dienst. Und zweitens, sie sollen das Evangelium predigen. Das Evangelium muss proklamiert werden. Die gute Nachricht, die besagt, dass das Heil in Jesus und nur in Jesus zu finden ist. Römer 10, Vers 14. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Man muss hier auch einschieben, was für ein Vorrecht es ist für diejenigen von uns, die hier in der Kanzel stehen dürfen und im Wort dienen dürfen. Wir haben eine Verantwortung, treu zu sein in der Vorbereitung, im Studium des Wortes, in der Verkündigung. Wir haben eine Verantwortung, die Sache ernst zu nehmen, die notwendige Zeit zu investieren, damit wir getreu, richtig und mit einer passenden Dringlichkeit dann auch predigen können. Diese dienenden Männer sollen nah bei Jesus bleiben, sie sollen das Evangelium predigen, sie sollen Dämonen austreiben. Eine besondere Gabe, die ihnen in dieser Zeit gegeben wurde, die 12 Apostel. Und sie sollen Menschen dienen, Menschen, die mit satanischen Mächten besessen waren. Die Apostel konnten austreiben, weil Christus ihnen selbst diese Autorität verliehen hat in dieser Zeit. So zusammengefasst waren die 12 Apostel, sie waren mit Jesus, sie predigten zu den Herzen und Verstand der Menschen, sie kümmerten sich um das körperliche Wohlergehen, damit sie vom Bösen auch geschützt waren und blieben. Das Wort Apostel heißt senden, oder Apostel waren Gesandte, und das bezeichnet die offizielle Vertreter und Wortführer, die übertragende Autorität anstelle ihres Herrn ausüben, der sie gesandt hat. Interessant auch, dass es 12 Apostel waren. Wo haben wir die Zahl 12 noch in der Bibel? Im Alten Testament, die 12 Stämme, ja, die Israel repräsentieren. Und in Kapitel 1 bis 2 hat Jesus viel Beweismaterial des Volk Israel vorgelegt. Material, um zu unterstützen seine Behauptung, Gottes Sohn, des Messias, der Versprochene im Alten Testament zu sein, der Christus, der Autorität hat. Aber sein eigenes Volk, Sie lehnen ihn ab. Sogar die geistlichen Lehrer, Kapitel 3, Vers 22, die Schriftgelehrten, die Heavies, die von Jerusalem gekommen sind, herabgekommen waren, behaupteten nicht nur, dass es irgendein Verrückter, sie sagen, er steht im Bund mit Beelzebub. Er treibt die Dämonen mit Hilfe des Obersten der Dämonen aus. Sie sagen, er arbeitet für den Teufel. Zwölf lehnten ihn ab. Zwölf Stämme. Zwölf wurden hier auserwählt, berufen. Und sie nahmen ihn an. Ja, eine Ausnahme, zu dem wir dann auch später zum anderen Zeitpunkt kommen. Ja, dann kommen wir zu den einfachsten Stellen. Kapitel 22, ironisch gemeint, aber 22 bis 30. In Vers 22 haben wir die Schriftgelehrten, habe ich gerade gelesen, von Jerusalem, die gekommen sind. Wir sehen diese starke Opposition seitens der geistlichen Leiter Israels. Die sagen, Jesus ist im Bund mit Beelzebub. In anderen Worten, er ist selber mit Satan besessen. Und diese Kraft, die man sieht, die er hat, um Dämonen auszutreiben, sagen, das kommt nicht von Gott, das kommt von Satan. Also es kann nicht von Gott kommen, weil dieser Mann kann nicht von Gott kommen. Und es ist wie, wenn Jesus sagt, also Leute, jetzt habt ihr eine Linie überschritten. Jetzt hört mal zu. Vers 23, was ihr da sagt, wenn das steht, das kann nicht stimmen. Weil, warum nicht? Vers 23, rief Jesus sie zu sich, um ihnen eine Antwort zu geben. Und er gebrauchte dazu eine Reihe von Vergleichen. Wie kann der Satan austreiben? Fragte er sie. Und dann noch ein zweites Beispiel. Wenn ein Reich mit sich selbst im Streit liegt, kann dieses Reich nicht bestehen. Und wenn eine Familie mit sich selbst im Streit liegt, kann diese Familie nicht bestehen. Und wenn nun der Satan sich gegen sich selbst erhebt und mit sich selbst in Streit gerät, kann sein Reich keinen Bestand haben. Es ist aus mit ihm. Andererseits kann auch niemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er den Starken nicht vorher fesselt. Dann allerdings kann er sein Haus ausrauben. All diese Dinge führte Jesus an. Das ist diese selbstzerstörerische Wirkung, die da ist. Ja, wenn man eine Gruppe zusammentut, die sich selber zerfleischen, irgendwann wird es nur einer geben. Am Ende. Wie kann Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst streitet, wird er sich selbst zerstören. Wenn eine Familie mit sich selbst streitet, wird die Familie nicht überleben. Und das Beispiel mit dem Reichen, Vers 26. In Vers 27, ein starker Mann, der sitzt einfach nicht daneben bei und lässt dich da sein Haus ausräumen. Du musst ihn erstmal binden, damit du das Haus ausräumen kannst, wenn du sowas vorhast. Und dann in Vers 28 und Vers 29, da haben wir die Sünde gegen den Heiligen Geist. Schwer zu verstehen, aber eigentlich nicht, wenn man den Kontext hier beachtet. Ich sage euch, Vers 28, alles kann den Menschen vergeben werden, jede Sünde, die sie begehen und jede Gotteslästerung, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird in Ewigkeit nicht vergeben werden. Er hat mit dieser Sünde eine ewige Schuld auf sich geladen. Das sagt er zu ihnen, weil sie behaupten, er habe einen bösen Geist. Jesus liefert hier Beweise, dass er den Sohn Gottes ist. Die Dämonen erkennen es. Der Heilige Geist bestätigt, dass der wirkt durch Jesus. Aber all diese Menschen, sie erkennen das nicht. Sie erkennen nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Sie sagen nicht nur, das ist nicht der Heilige Geist, das ist nicht Gott, sondern die sagen, das ist nicht der Heilige Geist, das ist der Satan. Und das ist einfach zu weit, das zu sagen. Sie werfen Jesus vor, mit einem bösen Geist besessen zu sein. Die Sünde gegen den Heiligen Geist hier ist das Wirken des Heiligen Geistes die Offenbarung, die klare Offenbarung Gottes abzulehnen und das dem Satan dann zuzufügen. Oder man könnte es anders sagen, und ich glaube, präziser definiert ist das in diesem Zusammenhang, dass jemand begeht die Sünde gegen den Heiligen Geist, wenn er die klare Offenbarung Gottes, die klare Offenbarung über Jesus Christus, der der Sohn Gottes ist und notwendig ist für den Heil, wenn man das Evangelium, diese Botschaft für sich endgültig ablehnt, also dass man in die Ewigkeit geht mit dieser ablehnenden Haltung, dann hat das ewige Konsequenzen. Da sagte einer, ich habe immer Angst, dass ich diese Sünde begehe. Wenn ich Christ bin und Angst habe, dass diese Sünde zu begehen, dann habe ich dann Anliegen, Jesus nachzufolgen. Dann begehe ich die Sünde nicht, weil ich Jesus nicht ablehne. Es sagt der andere, ich kann nicht zu Jesus kommen, weil ich vielleicht diese Sünde gemacht habe. Ja, aber wenn du zu Jesus kommen willst, dann kannst du zu ihm kommen. Wenn er dich ruft, wie wir hier gesehen haben, dann musst du kommen. Wir alle haben ihn abgelehnt. Eigentlich sind wir alle schuldig, diese Botschaft in unserem Leben abgelehnt zu haben, dass wir Jesus nicht nachgefolgt sind. Wir sind alle in Sünde geboren. Also so kann es nicht heißen, wenn ich das einmal mache, dass ich einmal verdammt bin. Aber wenn ich hier, wie ich in diesem Zusammenhang sehe, wenn ich die klare Offenbarung Gottes, die Beweise, dass Jesus das gezeigt hat, wie er geheilt hat, dass er Dinge getan hat, das kann nur Gott tun. Wenn man das ablehnt und eine klare Offenbarung endgültig ablehnt, dann muss ich die ewigen Konsequenzen ziehen. Aber wir leben noch in der Gnadezeit. Aber wenn ich sage, okay, ich sehe das, ich sehe, was du da sagst, was die Bibel da sagt, aber damit entscheidet, im Stolz zu bleiben, anstatt Demut, dann trägt man diese Konsequenzen. Dann bleibt der eine in seiner Selbstgerechtigkeit, anstatt Buße zu tun. Dann bleibt er in der Ablehnung, anstatt zu glauben. Warum hat Jesus das gesagt hier? Vers 28 bis 29 über die Sünde gegen den Heiligen Geist. Wenn wir Vers 30 lesen, dann haben wir es offenbart. Das sagte er zu ihnen, weil sie behaupteten, er habe einen bösen Geist. Weil sie das abgelehnt haben, dass Jesus in der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist unter ihnen spricht und wirkt und haben das dem Teufel zugeschrieben. Ja, ein umstrittenes Thema. Zum Schluss haben wir dann Jesus und seine wahre Familie. Meine Zeit ist um. Ich möchte da einfach abschließen, indem man sagt, wir haben hier in diesem Abschnitt heute gesehen eine starke Ablehnung von dem Volk Gottes. Und hier sehen wir eine starke Ablehnung seitens seiner Familie. Seine Familie, die geglaubt haben, er spinnt, wir müssen ihn holen. Und das ist die Frage heute, wer ist Jesus? Sagst du mit den Schriftgelehrten, er ist ein Lügner? Er hat sich irgendwas ausgedacht, der sagt Dinge, die nicht stimmen, der lehrt, aber das sind falsche Lehren. Oder sagst du, wie seine Familie, er ist ein Verrückter, der ist von sich eingenommen, den müssen wir holen, der ist eine Gefahr für die Menschheit. Oder sagst du, der ist der Retter? Der ist der, der den Willen Gottes tut? Wenn ja, dann glaub an ihn. Er lädt dich ein, sein Leben, seine Taten, seine Lehre zu betrachten. Und wenn du erkennst, dass er wirklich der Menschensohn ist, der höchste Macht und Autorität hat, der Herr ist über alle Herren, dann lädt er dich ein, dann ruft er dich zu ihm und er lädt dich ein, ihn als dein Retter anzunehmen. Dann lädt er dich ein, in seine wahre Familie einzutreten. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du deinen Sohn auf diese Erde gesandt hast. Und wir danken dir, Herr, dass du durch ihn gewirkt hast und dass wir das heute erkennen können. Schenk uns Gnade, auch die gehorsamen Schritte zu nehmen, ob das in der Nachfolge ist oder indem wir zu dir kommen, Buße tun und sagen, ab jetzt wollen wir dir nachfolgen. Schenke du dazu Gnade. Amen.